Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Donnerstag. Hallo Pit, sag mal, was passiert eher? Was glaubst du? Bayern findet einen Trainer oder der HSV steigt auf?
Also Bayern braucht ganz dringend zumindest einen Trainer, weil die müssen die neue Saison planen. Es ist peinlich genug, dass jetzt der dritte Trainer in Folge abgesagt hat. Und Max Eberl braucht aber einen Sparringspartner für alle Überlegungen. Du kannst das nicht nur vom Management aus machen. Insofern ist der Handlungsdruck aktuell größer bei Bayern München. Und der HSV kann sich ja in Geduld üben. Er hat ja schon ein paar Jahre jetzt das ausgehalten, nicht aufzusteigen. Jetzt ein Jahr mehr, das macht es ja dann auch nicht fett.
Damit haben wir die beiden großen Themen heute im Podcast schon mal benannt. Natürlich die Neverending-Trainer-Suche-Story beim FC Bayern nach Alonso und Nagelsmann. Kommt jetzt also auch Ralf Rangnick als Kandidat Nummer 3 nicht nach München. Ja, und dann schauen wir auf das 111. Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli, in dem die Paulianer die Wachablösung in der Hansestadt vollziehen könnten. Und dafür bei uns zu Gast Thomas Hörner, Sportkorrespondent der Süddeutschen Zeitung im Norden und damit natürlich auch der Mann, der zuständig ist für den HSV und für St. Pauli. Hallo Thomas.
Hallo Leute, freut mich sehr. Danke.
Und Thomas, du kennst außerdem noch 101 Dinge, die ein Fußballfan wissen muss.
Oh, das ist ein ganz alter Schinken, aber ja, die habe ich mal festgelegt.
Ein Buch, ja. Gibt es immer noch, habe ich gesehen, zu einem Restpostenpreis von 3,40 €.
Na dann, zuschlagen. Ja.
Sollte man kaufen.
Was kriegt man für 3,40 €? Erzähl ganz kurz.
Einen halben Döner mittlerweile.
Okay, also du hast einen Döner dann reingepackt in das Buch. Was ist dann links und rechts von diesem Döner zu sehen?
Ja, das ist ein bisschen eine Sammlung von Kurzgeschichten, kleinen Porträts. Das ist wirklich jetzt auch nichts, was für den Literaturnobelpreis in Frage kommt. Muss ich schon so ehrlich sagen. Aber es ist sicher ganz nett, irgendwie da durchzublättern, gerade für Leute, die ein bisschen sich kleine Geschichten zu Gemüte führen wollen.
Das Thema des Tages.
Lohnt es sich, ein Buch über den Hamburger SV zu schreiben, über die vielen Irrungen und Wirrungen im Hintergrund und auf dem Rasen?
Unbedingt, ist ja auch schon erfolgt. Also es gibt durchaus Literatur zu dem Ganzen. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch schon mal irgendwie vage mit dem Gedanken gespielt, weil dieser Verein einfach so komplex ist, so groß und immer noch, und das muss man ja natürlich auch noch dazu sagen, einfach eine Masse von Leuten interessiert. Also was allein die Aufmerksamkeit angeht, befindet sich der HSV nicht nur mutmaßlich, immer noch auf einem Champions-League-Platz in Deutschland.
Reichen da 101 Dinge aus, die man über den HSV und seine Entwicklung in den letzten Jahren wissen muss?
Wie viel Zeit habt ihr denn mitgebracht?
Das ist ein Podcast, wir haben relativ
Jahre.
Viel Zeit.
Der HSV hat Jahre hat er mitgebracht.
Ja. Nee, das müsste man trotzdem wahrscheinlich ein bisschen komprimieren und verschlanken. Aber ich glaube schon, dass es ein paar Kernaspekte sozusagen gibt, die der Wahrheit relativ nahe kommen.
Von der Größe und Bedeutung der Stadt her und vom Anhang her müsste der HSV ja der erste Bayern-Rivale überhaupt sein und die Bayern jagen. Stattdessen schauen wir auf die zweite Liga. Dort ist der HSV Vierter, ein beliebter Platz in den letzten Jahren und kann nur noch mit Glück auf den Relegationsplatz 3 springen unter ganz gewissen Konstellationen. Hast du jemals eine Erklärung dafür, warum dieser letzte Schritt zum Wiederaufstieg einfach nicht gelingt, weil gut ist die Mannschaft, hat auch uns ganz unterschiedliche Trainer daran gesetzt. Du verfolgst das seit Jahren. Hast du dir das mal so zurechtgelegt, wo der Grund liegen könnte?
Im Großen und Ganzen muss man halt einfach zu der Erkenntnis kommen, dass die Arbeit unter dem Strich nicht gut genug ist. Ich glaube, darauf kann man es dann tatsächlich irgendwie in der Kernthese reduzieren. Und was du völlig richtig sagst, so dieses Potenzial, du hast ja so ein altes Uli Hoeneß Bonmot zitiert, das ist eigentlich unfassbar, was da auf der Strecke bleibt. Ich glaube, wenn jetzt der 1. FC Köln runterkommen sollte, verändert sich so ein bisschen die Landschaft, aber bis dahin war Hamburg, abgesehen von 2, 3 russischen Städten oder so in Europa, die einzige Millionenmetropole ohne Erstligisten. Und wenn man sozusagen auf der Autobahn unterwegs ist als Geisterfahrer, dann liegt der Fehler in der Regel bei sich selbst.
Du sagst nicht gut genug arbeiten. Meinst du die Trainerarbeit? Meinst du das Management? Meinst du die Mannschaft?
Das ist immer eine Gesamtkomposition. Der FC St. Pauli bildet da, finde ich, ein ganz interessantes Gegenbeispiel, wenn man ehrlich ist. Es hat immer wieder an Kleinigkeiten gefehlt. Also man muss ja sagen, der 4. Platz, da hatte man sich zu Beginn der Zweitliga-Jahre gewöhnt. Unter Tim Walter hat man es ja immerhin mal zweimal in die Relegation in Serie geschafft. Dort ist man dann einmal knapp an Hertha gescheitert und einmal recht deutlich am VfB Stuttgart. Nichtsdestotrotz, diese Gesamtkomposition, haben einfach immer wieder einzelne zentrale Bestandteile nicht funktioniert, sowohl in der Mannschaft als auch dann in der größeren Planung.
Und was war es aus deiner Sicht in dieser Saison vor allem, wo es dann wirklich gehabert hat?
Ja, das ist gerade in diesem doch recht polarisierten HSV-Umfeld und Fan-Umfeld auch eine streitbare These, aber ich glaube, dass der Kern auch daran lag, dass man mit Tim Walter weitergemacht hat. Wir erinnern uns in der vergangenen Saison dieses Trauma, kann man schon sagen, in Sandhausen, als man für einige Minuten aufgestiegen war und als Tim Kleindienst dann in Regensburg für den ersten FC Heidenheim das 3-2 schoss und die Träume zerplatzten. Und ich glaube, dadurch, dass man da wirklich eigentlich das Potenzial hatte in dieser Saison, mehr als nur hatte, und es dann wieder nicht geschafft hat. Und dazu kommt dann noch so ein Erlebnis. Da ist einfach zu viel kaputt gewesen. Und da mit Tim Walter weiterzumachen, und das muss ich sagen, das fand ich zum Beispiel sehr erstaunlich, das war nach der verlorenen Relegation, unmittelbar 10 Minuten nach Schlusspfiff gefühlt, kommt Jonas Bolt in die Mixzone und wird natürlich gefragt, geht's mit Tim Walter weiter? Und er sagt, selbstverständlich. Also in meiner Draufsicht könnte man vielleicht doch sich 2-3 Tage Zeit lassen und das Ganze dann in einem großen Gremium diskutieren und analysieren. Dieser Schritt wurde, da wurde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht und letztendlich hat man ja Tim Walter dann auch ausgetauscht. Und ich möchte hier auch ausdrücklich erwähnen, dass Tim Walter ein hervorragender Entwicklungstrainer war für diese Mannschaft. Der hat ihr wieder eine Identität gegeben, der hat ihr ein klares Konzept verpasst. Aber ich glaube nicht, dass er eben ein seriöser Aufstiegstrainer ist, einer, der sowas wirklich recht nüchtern herbeiorganisieren kann. Und das sehen offenbar auch andere so in der Branche, sagen wir es mal so.
Wobei er allerdings dem Aufstieg zum Zeitpunkt seiner Demission näher stand als Steffen Baumgart jetzt.
Das ist absolut so. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und ich muss sagen, da habe ich mich auch persönlich sicher ein wenig geirrt. Also ich hatte wirklich gedacht, Steffen Baumgart kommt, zündet dieses Umfeld an und reitet jetzt nicht irgendwie der Sonne entgegen, so einfach ist es dann nicht, aber ich hatte mir tatsächlich einfach viel mehr erhofft und da sind wir aber wieder bei der Entscheidung von oben und in meinen Augen dann eben auch bei Jonas Bolt. Also der Zeitpunkt des Trainerwechsels war, finde ich, relativ fatal. Also man hatte vielleicht nochmal kleiner Exkurs schon vor dem Jahreswechsel, also zu Ende der Hinrunde mit dem Gedanken gespielt, Tim Walter auszutauschen. Er stand stark in der Kritik. Und dann hat man eben am letzten Spieltag des Jahres 2023 nochmal gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen. Und dann kam man zu dem Ergebnis, ja okay, wir machen mit Tim Walter weiter. Dann hat man einem möglichen neuen Trainer schlussfolglich die Vorbereitung genommen. Mit Tim Walter ging es dann nicht so weiter, wie man sich das erhofft hatte. Man hat in den nächsten 2 Heimspielen jeweils 4 Gegentore kassiert. Und gerade Balance, defensive Stabilität, auch hier nochmal kleiner Exkurs, das war ja das, was die ganze gesamte Trainerkarriere von Tim Walter ja immer schon begleitet hat. Das hat man einfach vermisst und dann gehandelt. Und der Zeitpunkt war natürlich insofern fatal, weil Steffen Baumgart dann eben keine Vorbereitung hatte mit dieser Mannschaft. Und Jonas Bolt hat zwar gesagt, jüngst in irgendeinem Interview, das ist ja eh nur eine Woche und das sieht er überhaupt nicht als Grund. Da kann ich nur dazu sagen, genau in der Phase hatte ich einen regen Austausch mit einem anderen Zweitligatrainer und der hat mir die ersten 10 Minuten nur vorgeschwärmt, wie wichtig jetzt diese Phase ist für die Rückrunde. Und kleine Pointe in dem Ganzen, dieser Trainer steht vor dem HSV. Also irgendeiner muss sich ja in der ganzen Sache irren.
Okay, kann ja dann nur St. Pauli, Holstein sein. Du bist ja ein Nordexperte. Düsseldorf glaube ich jetzt nicht, Juni. Insofern ist ja jetzt der Kandidatenkreis sehr überschaubar. Der HSV hat aber in den Jahren so viele Sorten von Trainern, ganz unterschiedliche Philosophien ausprobiert. Junge wie Hannes Wolf, Erfahrene wie Dieter Hecking, alles so dazwischen. Kann es sein, dass es gar keinen Trainer gibt für den Hamburger SV, wenn es nicht gerade Pep Guardiola ist?
ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass dieser Verein absolut aufstiegsfähig ist. Es müssen halt die verschiedenen Komponenten zusammenpassen. Bei Tim Walter war es dann einfach irgendwo auf Dauer auch die Weigerung, eine Balance herzustellen und tatsächlich auch bei ihm einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und du hast ja gerade eben auch nochmal Fabian Hürzeler erwähnt. Das ist mal ganz abgesehen davon, dass das ein herausragendes Trainertalent ist, der mit Sicherheit vor allen Genannten nochmal in 2-3 Jahren die Nase weit, weit vorne haben wird, so meine Prognose. So hat er eben eins nach dem anderen bei diesem FC St. Pauli entwickelt, seitdem er da ist. Und beim HSV waren das immer so radikale Kurswechsel irgendwo oder eine gewisse Radikalität. Also Tim Walter steht ja auch für eine Art Radikalität in seinem Fußball. Und das tut Steffen Baumgart natürlich auch. Und wenn man dann immer wieder zu entscheidenden Zeitpunkten damit unter die Konzepte verändert, das ist natürlich auch für die Spieler schwierig. Also die haben, um hier nochmal zurückzuschauen, von Tim Walter 2,5 Jahre einen quasi religiösen Fußball gepredigt bekommen. Und sie haben ihm, sind ihm auch weitesteils gefolgt und haben daran geglaubt. Und dann kommt auf einmal Steffen Baumgart und sagt, na okay, diese Positionsrochaden und dies und das, das möchte ich übrigens nicht mehr sehen und ich halte das eher für kontraproduktiv. Dass die Mannschaft da keinen Flow findet, das ist, finde ich, auch sehr nachvollziehbar.
Mhm. Wir haben ja am Freitagabend eine ganz merkwürdige Tabellenkonstellation. Einerseits muss der Hamburger SV hoffen und bangen, dass Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg strauchelt, um selbst noch eine Chance zu haben, auf Platz 3 zu hüpfen. Gleichzeitig wird das bedeuten, dass St. Pauli, der Gegner im Heimspiel am Freitagabend, dann im Volkspark den Aufstieg feiern würde, wenn das dann so käme. Kriegt man das eigentlich hin oder muss es dem HSV egal sein, dass St. Pauli im eigenen Wohnzimmer aufsteigt?
Boah, das ist natürlich die ultimative Demütigung. Also das, es gibt dieses berühmte Zitat von Peter Nogli. Ich glaube, der war der Vorstopper. Ihr seid da vielleicht noch
Vorstopper
mehr
war der,
ja. Mhm. Ja, genau. Recht raues Gemüt, glaube ich auch, und recht trocken. Und der hat, glaube ich,
Moment. Wolltest du gerade andeuten, dass wir besser im Thema sind, weil wir älter sind als du? War das jetzt so eine kleine versteckte fiese Anspielung? Ja?
Hochachtungsvoll habe ich euer Wissen gehuldigt. Genau.
Okay, gut, das ist gerettet.
Nee, Peter Nogli, der hat, also von ihm ist dieser berühmte Satz überliefert, die schießen wir 8-0 aus dem Stadion. Danach gab es tatsächlich den allerersten Sieg für den FC St. Pauli gegen den HSV überhaupt. Und das sagt natürlich auch total viel aus über die Dimensionen, die sich da nach und nach immer mehr aufeinander zubewegt haben, bis es jetzt letztendlich einfach gekippt ist in die andere Richtung. Und das ist einfach... Ja, als HSV-Fan wüsste ich jetzt auch nicht. Natürlich muss man da pragmatisch sein und wie gesagt, irgendwie hoffen, noch an Fortuna Düsseldorf anzuschließen. Aber diese Meisterfeier des FC St. Pauli, das immer verschmähten und für kleingehaltenen Stadtteilclubs, es wird ja nicht mal als Stadtteil oder als Hamburg irgendwie angesehen, das ist natürlich schon ganz, ganz brisant.
Übrigens, dieser erste Sieg der St. Paulianer über den HSV war 1977, das ist mein Geburtsjahr.
Ja.
Wollte ich nur mal ganz kurz sagen, weil ich habe es da dann nicht mir bewusst gesehen.
Ganz kurze Nachfrage. 9 Monate nach diesem Sieg des St. Pauli gegen den HSV, ich frage nur Freunde.
Ich weiß nicht genau, wann das, in welchem Monat das dann, war. Ich habe im November Geburtstag.
Dann können also unsere Zuhörer das nochmal genau eruieren, aber ich habe aber einen Verdacht.
Meine Eltern haben mit Fußball nichts am Hut.
Ach so, okay, gut.
Überhaupt nicht, da bin ich völlig außer Art geschlagen.
Wenn man sich die letzten 5 Spiele anschaut von allen Mannschaften, die oben stehen, also ich rede von den besten 5, haben mindestens 3-mal gewonnen von diesen 5 Spielen, der HSV nur 2-mal. Steffen Baumgart, du hast es gesagt, Thomas, hat das Feuer nicht so entzündet, wie man ihn eigentlich vom 1. FC Köln kannte. Frage ist, geht man mit einem solchen Trainer in die neue Saison oder muss man wieder eine Zäsur machen? Erste Frage. Zweite Frage, inwiefern hängt die Personalie Jonas Bolt davon ab? Es kommen ja schon Stimmen auf, die sagen, er hat es jetzt 4-mal vergeblich probiert, wahrscheinlich 4-mal vergeblich probiert. Man sollte ihm nicht ein weiteres Mal die Chance einräumen, vielleicht muss man sich trennen. Wie siehst du da die Konstellation oben in der Führungsetage?
Ich glaube, da hängt alles miteinander zusammen. Also, wenn jetzt der HSV noch rauschhaft irgendwie in diese Relegation kommt, dann ist es natürlich wieder ein Pro-Argument für Jonas Bolt. wenn das jetzt irgendwie, wie soll man sagen, in die Grütze geht, die letzten drei Spiele, dann werden auch die Argumente für Steffen Baumgart und für Jonas Bolt deutlich geringer. Du hast gerade erwähnt, wie lange er sich daran schon versucht. Er hat auch durchaus Dinge auf den Weg gebracht, aber man muss einfach ganz ehrlich sagen, sein Kernauftrag ist einfach, diesen Aufstieg zu organisieren. Und er hat dafür jedes Jahr beste Möglichkeiten zur Verfügung gehabt. Der HSV ist immer unter den ersten 1-2 gewesen, was das Budget angeht, mit Abstrichen in dieser einen schönen Zweitligasaison mit Werder Bremen und dem FC Schalke 04, auch wenn die finanziellen Unterschiede dann von HSV-Seite größer gemacht wurden, als sie meinem Kenntnisstand zufolge dann wirklich waren. Und ich glaube, das ist einer der Kernaspekte, der mir auch immer wieder auf eine Art auffällt, die ich, ja, also ich finde das einfach auffällig, dass beim HSV durchaus immer wieder Variablen herangezogen werden, die Misserfolge erklären, die ich so von anderen Clubs nicht kenne. Du hast ja auch schon gesagt, oder ich wurde auch so vorgestellt als jemand, der mehrere Vereine im Norden im Blick hat, und dass man jedes Mal irgendwie dieses Budget so relativiert, obwohl man mitunter das Doppelte hatte wie diese ganzen Fürths, Bochums und wer nicht alles noch am HSV vorbeigezogen ist und zwischenzeitlich in der ersten Liga war, da verliert man ja langsam den Überblick. Und dieses Eingeständnis, dass man deutlich mehr Mittel hat, ich glaube, das ist der Kern des Misserfolgs, dass das einfach unterlassen wird.
Okay, die Frage mal umgekehrt. Vor 2 Jahren Darmstadt, voriges Jahr Heidenheim, dieses Jahr Holstein Kiel. Was haben diese scheinbar kleinen Vereine, was der HSV nicht hat, um aufzusteigen?
Ein funktionierendes Gesamtkonzept. Und zwar auch mit einer klaren Spielidee, die nicht über Bord geworfen wird. Und man, natürlich brauchen wir uns nichts vormachen, beim HSV zu arbeiten, ist sehr speziell. Also das ist ja ein Verein, der seit sehr, sehr vielen Jahren schon, auch schon vor Jonas Bolt, seinem eigenen Potenzial hinterherhinkt. Und wo man schon das Gefühl hat, dass die Erwartungshaltung und der Druck den Spielern nicht immer nur, wie soll ich sagen, dass es sie nicht nur durch eine Saison trägt, sondern mitunter auch sehr, sehr hemmt und ausbremst. Und aber letztendlich ist es doch so, dass, was soll man denn als Kriterium sonst nehmen? Und ich kenne das von anderen Clubs, dass man sich schon stark daran misst, was hat man für Mittel zur Verfügung und was springt dann in der Tabelle dabei raus. Und diese kleinen Clubs haben einfach ja ihren Standort jeweils optimiert. Also mit einer klaren Idee, hast du jetzt eben Holstein Kiel genannt, mit einem Trainer, der auch diese Ruhe hat beim Arbeiten. Und so turbulent war es ja beim HSV, wenn man ehrlich ist, auch nicht die letzten 2,5 Jahre, weil da hat man ja Tim Walter ähnlich viel Zeit gegeben, wie Marcel Rapsi hatte. Und letztendlich dreht man sich dann wieder im Kreis. Es geht darum, letztendlich diesen Erfolg zu haben und unter den ersten 2 zu landen. Was anderes kann einfach das Ziel nicht sein. Und da gibt es auch einfach im 5. Jahr von Jonas Bolt sogar einfach nichts zu beschönigen.
Jetzt werden ja schon Namen für etwaige Nachfolgekandidaten für Bolt genannt. Jörg Schmadtke ist ein Name. Ein anderer, Felix Magath, der ja Wunschkandidat von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne sein soll. Und Magath soll ja angeblich sogar schon so einen Schattenplan ausgearbeitet haben, womit er dann antreten würde als Sportvorstand, nämlich mit Raul als Trainer.
Ja, das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis. Ich habe es natürlich auch wahrgenommen. Klingt spektakulär, klingt auch ein bisschen danach, das hat ja in Leverkusen super funktioniert mit so einer spanischen Weltgröße. Lass uns das auch mal probieren. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig die Lage einschätzen, was da dran ist. Was klar ist, ist, dass Magath immer wieder von seiner Seite aus baggert und ein bisschen signalisiert. Übrigens, lieber HSV, ich stehe zur Verfügung und ich betrachte das auch als sehr kritisch, was mit dieser Leistungskultur in diesem Verein passiert ist. Das ist Magaths Ansicht. Ich glaube, die hat er nicht ganz exklusiv. Und ich kann sagen, dass ich schon auch den Eindruck habe, dass ja diese Leistungskultur, wirklich diese absolute Leistungskultur ohne Beschönigung von anderen Aspekten oder von, wie soll ich sagen, von Erklärungen von Misserfolgen, dass das diesem Verein durchaus sehr gut täte. Und da fällt mir so eine kleine Anekdote ein. Also ich erinnere mich noch gut, da war vor ein paar Wochen eben eine außerordentliche Mitgliedsversammlung und da stand dort der wirklich sehr hervorragend beleumundete Erik Huber. Das ist der Vorstandskollege von Jonas Bold, der Finanzchef, und der hat dann eben von Nachhaltigkeit erzählt und bei der ganzen Veranstaltung ging es ehrlich gesagt darum, dass man 30 Millionen Euro von Klaus-Michael Kühne in Eigenkapital verwandelt, also ein Darlehen vom großen HSV-Fan und Investor. Das sagt auch wieder sehr viel über die Möglichkeiten aus. Na jedenfalls, der Herr Huber steht da und sagt, er findet es sehr bedauernswert, dass Jonas Bold immer am kurzfristigen Erfolg gemessen wird. Und da musste ich wirklich ein bisschen schlucken und habe mich gefragt, der Herr Huber, der wirklich so ein hervorragendes Image hat, meint er das jetzt gerade wirklich ernst? Jonas Bold ist ein halbes Jahrzehnt im Amt. Das ist bei normalen Clubs schon eine halbe Ewigkeit. Beim HSV sind es zwei Ewigkeiten gefühlt. Und also wisst ihr, was ich meine? Es geht einfach Absolut. Darum, so die Lage entsprechend wahrzunehmen und einzuordnen. Und damit sage ich noch gar nicht, dass Jonas Bold irgendwie am Saisonende unbedingt weg muss. Aber es darf jetzt nicht über den kurzfristigen Erfolg geurteilt werden, weil es um den langfristigen geht.
Ja, ich muss ja eine Lanze mal für Jonas Bold sprechen, weil das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, sportlich die Ziele, Wiederaufstieg nicht erreicht. Gleichzeitig ist dieser Verein aber finanziell konsolidiert worden. Der Schuldenstand ist runter, man macht wieder Gewinne. Das ist ja auch eine Seite für ein Wirtschaftsunternehmen, die man nicht unterschätzen darf, um überhaupt eine Grundlage zu schaffen, zu wachsen. Es gibt Vereine, wie zum Beispiel Schalke 04, die versuchen das seit Jahren und kommen immer tiefer in die Bredouille. Und wenn sie mal absteigen würden in die dritte Liga, dann hat das unglaubliche existenzielle Konsequenzen. Was Magath betrifft, da bin ich, also ich mag Magath, gar keine Frage, aber ich bin ein bisschen vorsichtig dann mit Raoul und dann holen wir einen Wundermann und der klappt das, weil er einen großen Namen hat. Das kann funktionieren, siehe Leverkusen mit Xabi Alonso. Es kann aber auch furchtbar schief gehen, Hertha BSC mit Jürgen Klinsmann. Wir erinnern uns, das war der Angriff zur Europaspitze und endete in der zweiten Liga mit einem riesigen Krach und einem kompletten Wechsel an der Vereinsspitze. Und man weiß nicht, ob Hertha BSC überhaupt wieder auf die Beine kommt. Zumindest sind sie im Mittelmaß der zweiten Liga jetzt abgesumpft. Also ich glaube nicht, dass der HSV in irgendeiner Weise hier einen Zaubermann braucht, weil Zaubermänner entzaubern sich leider auch zu schnell, sondern man muss konsequent arbeiten. Ich habe gedacht, Jonas Bold könnte das und er kann es ja auch, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, wirtschaftlich. Und der letzte Schritt hat einfach gefehlt, weil das Frühjahr fast immer in die Grütze ging. Ja, nicht jedes Jahr, aber fast immer in die Grütze ging. Und ich habe keine Erklärung dafür, wenn die Temperaturen wärmer werden, warum die Beine langsamer sind. Ne? Ich kenne das vielleicht von mir, aber doch nicht bei Fußballprofis. Ja, so. Ne? Dieses Phänomen hat nichts mit dem Management zu tun, nichts mit dem Trainer und vielleicht doch, weil sie sind ja für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, für das, wie du sehr schön sagst, für das Leistungsprinzip in der Mannschaft zuständig. Das heißt, sie kriegen das Klima innerhalb der Truppe nicht in den Griff, dass sie hungrig bleiben, sondern wahrscheinlich etwas selbstzufriedener oder viel schlimmer noch nervöser, sodass dann irgendwie manche Dinge nicht gelingen. Ich tendiere fast zur zweiten These, dass sie nervöser werden. Man sieht das ja immer am Spielaufbau, ob du die gewagten Pässe spielst, um Linien zu überwinden oder immer hintenrum den Torwart einbindest, sodass der Torwart manchmal die meisten Ballkontakte hat. Das macht der HSV zu gern und der Gegner kann sich wunderbar aufstellen. Aber irgendwas ist kaputt, was diesen Leistungsgedanken in diesem Verein betrifft. Und ich weiß auch jetzt nicht, welche Schalterhebel ziehen oder Knöpfe drücken muss, um dieses Klima des Leistungsprinzips oder der Leistungsfähigkeit oder des Leistungswillens herbeizuführen. Hat jemand von euch irgendwelche Vorschläge?
Wenn du schon nicht Bescheid weißt oder nicht weißt, wie man das lösen soll und beim HSV
keiner. Naja, früher auf dem Dorfverein in der Bezirksliga, wo ich gespielt habe, hat man gesagt, trete ich dir mal ordentlich in den Arsch. Das macht man ja beim HSV und es hilft trotzdem nicht, ja. Also die körperliche Gewaltausübung scheint auch nicht zu helfen. Geldentzug ist eine Sprache, wenn man schon gut betucht ist, die ist kurzfristig, ja. Aber eigentlich muss man doch brennen für diesen Wiederaufstieg. Was meinst du, was in dieser Stadt los ist? Alemannia Aachen ist nach 11 Jahren zum ersten Mal wieder in die dritte Liga. aufgestiegen aus der Regionalliga West und das kleine Dörfchen am Rande der belgischen holländischen Grenze dreht völlig durch. Ja, man muss sich mal vorstellen, was in Hamburg los wäre, wenn der HSV aufstiege. Das muss doch jeden Fan und jeden Spieler und jeden Manager doch elektrisieren, das zu schaffen. Und trotzdem vergeigt man es auf den letzten Metern. Das ist das, was in den Kopf geht. Wie kann man gegen Abstiegskandidaten der zweiten Liga verlieren? Das hat ja gar nichts mehr mit Geld oder Qualität der Spieler zu tun. Also da muss man sich doch die Augen zubinden können und gewinnt noch, ja. Und trotzdem gelingt es nicht. Es ist einfach ein Phänomen, das ich mir nicht erklären kann.
Die Crunch-Time, Pitt.
Die berühmte Crunch-Time, okay.
Aber nicht nur, also unter dem Walter wurden auch mal die letzten 5 Spiele gewonnen. Und dann hat
das
man
meine ich auch, ja, das, also war genau, nicht jedes Jahr so, ne?
Genau, in die Relegation geschafft. Ich würde noch gerne was zur Konsolidierung sagen. Und zwar, da hast du völlig recht, der HSV steht wirklich vergleichsweise gut da und da hat Jonas Bold einen gehörigen Anteil daran. Und das möchte ich auch gar nicht zu sehr kleinreden. Man sollte aber den Faktor Klaus-Michael Kühne da nicht ganz außer Acht lassen. Den hat der FC Schalke nun mal nicht und den hat auch Hertha BSC nicht. Und ganz kurzer Exkurs, ich möchte das nicht zu weit machen, aber der HSV hat 2021 mal ein Stadiongelände verkauft für viel Geld und sollte mit diesem Geld das Stadion für die EM tauglich machen. So, dieses Geld versickerte im operativen Geschäft und man braucht ein neues Darlehen. Tja, Klaus-Michael Kühne hat dem Verein mit anderen Unternehmern aus der Patsche geholfen. Ich glaube, so kann man das sagen. Die Kreditsuche war generell sehr kompliziert und das gehört schon auch zum Gesamtkontext dieser finanziellen Konsolidierung dazu. Entschuldigung, dass man einen Gönner hat, der dann immer wieder aushilft. Und ich finde, es gehört schon auch dann vielleicht auch von Seiten der Verantwortlichen dazu, dass man das anerkennend erwähnt und auch in diesen Erzählungen mit einbaut, weil andernfalls wäre die finanzielle Lage ja gar nicht so. Ich habe ja auch gerade gesagt, außerordentliche Mitgliedsversammlung, da wurde einfach mal ein Darlehen von Klaus-Michael Kühne 30 Millionen Euro in Eigenkapital verwandelt. Das sind Privilegien. Die hat sonst keiner.
In der zweiten RB Liga Leipzig schon gar hat das noch. RB Leipzig macht auch sowas.
Ja, in der zweiten Liga aber nicht, ja, genau.
Ja, genau. Ne? Hast du recht. Aber wenn man dann dir zuhört, dann ist das ein unrettbarer Patient, der HSV.
Ja, wie gesagt, eigentlich halte ich diesen Verein für mehr als nur aufstiegstauglich und für mehr als nur erstligatauglich. Es müsste einfach, wie soll ich sagen, eine andere Leistungskultur wirklich in diesem Verein etabliert werden. Das, wenn ich es auf einen Begriff reduzieren würde, dann ist es tatsächlich das.
Was sonst noch so los ist.
Damit würde ich sagen, machen wir mal den Sprung auf die andere Baustelle dieser Tage und zwar ja den anderen Running Gag der ersten Bundesliga. Den Running Gag der zweiten Bundesliga haben wir schon. Der HSV verzweifelt am Aufstieg und in der ersten Bundesliga ist der Running Gag, die Bayern suchen einen Trainer. Der HSV, da hat der Sportvorstand Jonas Bold ja seinen Kandidaten gekriegt, Steffen Baumgart, den er unbedingt wollte. Bei den Bayern sieht das anders aus. Thomas, wäre denn Tim Walter mittlerweile einer für die Bayern, den man fragen müsste oder könnte, weil es will ja irgendwie keiner.
Ich wusste, dass das kommt und ich glaube, an Tim Walter würde es nicht scheitern, wenn man ihn fragen würde. Tatsächlich würde ich jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass Tim Walter der nächste Bayern-Trainer wird. Aber die Frage ist, legitim. Wer soll es denn jetzt machen? Ich bin auch relativ ratlos.
Also Xabi Alonso abgesagt, das war der erste. Julian Nagelsmann abgesagt, das war der zweite. Jetzt Ralf Rangnick, obwohl er zuerst signalisiert hatte, er will jetzt doch nicht lieber Österreich als Bayern München. Was für einer Welt leben wir hier eigentlich? Ja, jetzt gibt's nicht mehr viele Kandidaten. Emery hat seinen Vertrag verlängert. Es gehen einfach Kandidaten aus. Der einzige, der mir jetzt spontan noch einfallen würde, wäre Hansi Flick. Oder Thomas Tuchel sogar halten. Aber egal wer kommt, ist der neue Mann jetzt nur dritte oder vierte Wahl, weil die Wunschkandidaten haben ja abgesagt.
So sieht es wahrscheinlich aus. Ja. Ja. Also mit Hansi Flick habe ich ehrlich gesagt auch drüber nachgedacht. Natürlich hat er eine erfolgreiche Phase mit dem FC Bayern gehabt. Unter besonderen Bedingungen möchte ich da immer wieder betonen bei dieser Corona-Saison, aber nichtsdestotrotz sehr erfolgreich. Nur kennt auch jeder diese DFB-Doku, wo Hansi Flick nicht gerade die beste Figur abgegeben hat, auch eben mit Blick auf FC Bayern-Spieler. Jetzt muss man natürlich fragen, ne? Weiß ich nicht, wie wurde das zusammengeschnitten und so weiter und so fort, aber irgendwie hatte man da schon den Eindruck, dass da, ja, wie soll ich sagen, dieses spektakuläre Binnenverhältnis, was da mal existiert haben soll, nicht mehr so existiert. Und Hansi Flick jetzt mit dem Nimbus, übrigens, ich bin vierte Wahl, es ist auch schwierig. Also man hat ja echt so ein bisschen den Eindruck, als hätten sich im Januar alle Berater aller möglichen Trainer zusammengesetzt und beschlossen, jetzt den Bayern zeigen wir es mal. Immer so ein bisschen kommen lassen und ein bisschen mit dem Köder vorne wedeln und dann hängen lassen. Und das ist schon erstaunlich. Und also zu meinen Lebzeiten hat es das ehrlich gesagt kaum gegeben, dass der FC Bayern irgendwie in so einer merkwürdigen Rolle war und sich ständig Körbe abholt.
Ja, und vor allem ist es ja auch zeitlich sehr schwierig. Du musst ja in dieser Phase der Saison schon die neue Saison planen. Das heißt, jede Personalie im Kader wird eigentlich mit dem Trainer abgestimmt, damit er sagen kann, mit dem will ich nicht. Und die Spieler selbst und ihre Berater wollen ja auch wissen, was hat der neue Trainer mit mir vor? Und wenn es diese Antwort nicht gibt, dann fällt es denen natürlich schwer zu unterschreiben. Jetzt kann man natürlich sagen, man muss sowieso die EM abwarten, ob da jemand den Kopf raustut für die neue Mannschaft. Umbruch funktioniert aber anders. Umbruch muss von langer Hand geplant werden und kurzfristig Sachen kosten ehrlich gesagt auch viel Geld. Wenn einer gut spielt bei der EM, dann kriegt das ja jeder mit und jeder will den neuen Spieler haben, dann musst du rein und dann zahlst du vielleicht für einen Spieler, der dir im Moment hilft, aber nicht zur Gesamtkonzeption passt, ja. Die Gesamtkonzeption kann nur mit einem Trainer gemacht werden. Verspielt Bayern jetzt schon die neue Saison?
Puh, so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen, aber irgendwie sind die Warnsignale, die sollten auf jeden Fall so langsam, aber sicher angehen in München. Also wie gesagt, es ist schon sehr merkwürdig, dass ein Trainer nach dem anderen absagt. Und tatsächlich, wenn man jetzt einfach mal herum überlegt, welcher Trainer ist noch frei und könnte auch zum FC Bayern passen. Ich meine schon bei Ralf Rangnick, sehr angesehener Fachmann, keine Frage, hat man sich ja gefragt, ob das eigentlich zu 100% passt von seiner Art und Weise, wie er Fußball denkt. Auch von seiner, wie soll ich sagen, von seinem Einforderungspotenzial, von seinem Unruhepotenzial vielleicht auch hinter den Kulissen. Das ist ja jemand, der eine sehr klare Linie vorgibt und natürlich irgendwie absolute Gefolgschaft erwartet. Schon er wäre ja ein ziemlich großer Kompromiss gewesen.
Aber okay, den Kompromiss ist man damals auch bei Pep Guardiola eingegangen, der auch sehr gefordert hat. Er hat dann nach 3 Jahren hingeschmissen, weil er ihm die Idee nicht umsetzen konnte. Aber in den 3 Jahren wurde das Fundament gelegt für 11 Meisterschaften in Folge. Insofern wäre es ja immer ein Versuch wert. Oder sollte Bayern ganz anders denken und vielleicht einen jungen Trainer holen, der noch gar nicht so viel Erfahrung hat, so wie es Leverkusen mit Alonso ja auch gewagt hat? Oder darf sich Bayern gar keine Experimente erlauben, weil man ja immer ganz oben mitspielen muss und die Champions League möglichst gewinnen muss, um Geld einzuspielen.
Zumal ja auch das Finale daheim schon wieder lockt und das ja wohl als von Uli Hoeneß zumindest als großes Ziel wieder ausgegeben wurde. Ja, das ist die große Frage. Die Vorgabe machen ja die Bayern-Bosse. Und wenn die sagen, wir müssen jede Saison also um 3 Titel auf jeden Fall mitspielen, dann ist der Raum für Experimente natürlich relativ klein. Thomas, was meinst du?
Ich bin sicher, Jupp Heynckes hat gleich heute Morgen sein Festnetztelefon ausgesteckt. also letztendlich wird es darauf rauslaufen, dass man jetzt irgendwie eine Art Experiment wagen muss. Die Frage ist natürlich, mit wem? Es wäre natürlich irgendwie irre, wenn jetzt doch Sebastian Hoeneß, wenn jetzt an dem noch gebaggert wird. Aber letztendlich einfach jetzt aus dem Bauch heraus und ohne jegliche, wie soll ich sagen, Innenperspektive des Ganzen, würde ich sagen, dass man jetzt vielleicht irgendwie all in seine Richtung gehen muss, weil er ja zumindest vom Fußball her auch zum FC Bayern passt. Und das hatte ich vorhin so ein bisschen gemeint mit dem Kompromiss bei Ralf Rangnick, der natürlich immer einen gegen den Ball Fußball gepredigt hat, einen pressingintensiven Fußball. Das ist ja seit Pep Guardiola eben nicht oder eigentlich seit Louis van Gaal schon nicht der Stil des FC Bayern gewesen. Sebastian Hoeneß wäre auf jeden Fall einer, der ja doch einen sehr dominanten Ball pflegt und zumindest so konzeptionell passen würde. Aber was man da jetzt noch machen kann und was es für Alternativen noch gibt, bin ich überfragt.
Miro Klose wäre noch eine Alternative. Der hat neulich im Spielmacher-Podcast gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ob er nicht vielleicht bald mal eine neue Trainerstelle annimmt und wo er denn gerne arbeiten würde, da hat er gesagt, ich nehme alles. Man kann sich das ja eh nicht aussuchen. Also das würde doch jetzt eigentlich in die Gesamtsituation bei Bayern passen. Ach komm, nehme ich halt die Bayern.
Ja, vielleicht kommt der HSV noch auf irgendeine Idee, man weiß es nicht.
Raoul soll auch bei Bayern im Gespräch gewesen sein, habe ich heute gehört.
Ach ja.
Naja, ich glaube, es wird jetzt jeder irgendwie genannt, der in irgendeiner Weise mal einen Trainerschein gemacht hat.
Ich gucke auch mal nach, ob ich meinen Trainerschein noch irgendwo habe. Ich weiß zwar nicht, ob es für die Profilizenz reicht, aber vielleicht kann ich mich da reinmogeln. Ja?
Machst den Teamchef und lässt, keine Ahnung, Hermann Gerland noch mal schnell.
Ich bin dann der die Nummern hochhält für die Aus- und Einwechslungen. Das, ich glaube, das würde ich bald auf Reihen kriegen.
Aber für wie wahrscheinlich haltet ihr es denn, dass die Rolle rückwärts im Fall Tuchel dann noch mal angetreten wird? Rolle rückwärts mit anschließendem Kniefall. Also da muss ja einiges passieren. Oder müsste.
Schwierig vorstellbar. Ein gewisser Fabian Hürzeler mit Bayern-Vergangenheit würde noch in Hamburg rumlaufen, aber der hat ja seinen Vertrag genauso verlängert wie Sebastian Hoeneß.
Ja, aber man muss sich auch so ein Star-Ensemble vorstellen, wenn ein Trainer aus der zweiten Liga kommt von St. Pauli, er braucht ja ein gewisses Standing und eine gewisse Autorität, und bis er sich das erarbeitet hat, hast du schon viele Sachen verspielt oder dich verhunzt dann. Wir erinnern uns an Otto Rehhagel, also mit großen Meriten auf Bremen kam und hat sich dann auch sehr schnell aufgerieben. Eher denke ich noch an Christian Streich. Ich habe es hier im Podcast schon mal gesagt. Mhm. Der ist Bayern-Fan. Die Leute lieben ihn. Man hat Respekt vor ihm. Keine Ahnung, bitte. Ich habe keinen Bezug zu ihm, ob er sich das zutrauen würde. Nur das würde irgendwie noch Sinn ergeben, dass man sagt, Mensch, mach das und probier das mal aus. Wir helfen dir alle mit dabei und du bekommst einen Co-Piloten, der dir vielleicht die Minen zeigt, die beim FC Bayern überall ausgelegt sind an derselben der Straße. Ja.
Ist der Bayern-Fan?
Der ist Bayern-Fan. Der hat in jungen Jahren ist er extra immer ins Olympiastadion gefahren, hat in der Südkurve gestanden, hat auch mal gesagt, Bayern-Bettwäsche und so. Das war auch ganz überraschend, aber verehrt diese Gerd-Müller-Generation. Das könnte man gut verklickern. Und das würde ihm auch niemand übel nehmen, wenn er bei Freiburg aufhört und sagt dann, oh, einmal FC Bayern, meinen geliebten Verein von damals aus der Jugendzeit mal trainieren. Ich glaube auch, dass die Spieler nicht böse reagieren. Und Leute mögen ihn, auch wegen seines Dialekts, würde er wahrscheinlich jetzt keine Karikaturen erleben, die bösartig sind. Ein bisschen Witz muss immer sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Christian Streich überhaupt mit dem Gedanken spielen will. Er hat nur immer wieder mal in Interviews angedeutet, es ist nicht so, dass er sich große Vereine, also größere als Freiburg, Vereine, nicht zutrauen würde. Und das habe ich damals immer so verstanden, warum denn nicht mal außerhalb des Breisgaus mal was ausprobieren.
Obwohl er natürlich einer ist, der auf fairen Umgang sehr viel Wert legt, auch auf menschliches Miteinander. Wenn da so Aussagen kommen wie von Hoeneß zu Tuchel, ich glaube nicht, dass Christian Streich auf sowas große Lust hätte.
Ja. In Freiburg, wenn es das gibt, kriegst du es halt nicht mit. Da kriegst du es halt mit. Aber ehrlich gesagt, wenn man bei Bayern unterschreibt, muss man wissen, was man tut. Da gibt es Risiken und Nebenwirkungen, ist schon klar. Aber du musst nicht immer nur den Kader aufbauen und ihn dann wieder zur Hälfte verlieren, weil das Geld reinkommen muss, und dann wieder aufbauen. Du kannst mal mit absoluten Stars arbeiten, und das muss doch für jeden Trainer auch verlockend sein, mal mit fertigen Spielern zu arbeiten. Und umgekehrt, du kannst dir, man weiß ja von Christian Streich auch, und das ist ja das, was Hoeneß auch gefordert hat, junge Spieler zu entwickeln. Also wenn es einen Cheftrainer gibt, der junge Spieler entwickeln kann und ihnen Stärke gibt, dann ist es Christian Streich. Also er bringt ja diese beiden Komponenten mit ein. Er kann nicht Champions League, weil da hat er wenig Erfahrung. Aber am Ende ist es dann auch ein Fußballspiel, und eine Mannschaft darauf einzustellen, auch wenn der Gegner besser ist, müsste man mal testen. Und ich habe eine gewisse Liebe für diese Idee und kann sie mir doch nicht vorstellen. Das ist nochmal die beste Idee. Ideen, die man äußert und die wahrscheinlich nicht verwirklicht werden. Aber ein bisschen Fantasie darf man ja mal haben. Und ich finde, das hat einen gewissen Charme.
Definitiv. Also würde ich komplett unterschreiben.
Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller Spielertrainer wird, so wie das jetzt auch geäußert ist. Ja. Also eher glaube ich wirklich, dass Hansi Flick zurückkommt, das ist die naheliegendste. Jürgen Klopp kann ich mir auch nicht vorstellen. Also dafür war er zu eindeutig, dass er nochmal die Batterien aufladen muss und nicht von einem Haifischbecken ins nächste dann springen möchte, um dort um sein Leben zu kraulen. Also Hansi Flick oder Christian Streich, Hauptsache Südwesten.
Mourinho ist raus.
Boah, Mourinho. Das wird ein Spaß werden wie in Van Raal damals. Also.
Ich bin der größte Mourinho-Fan nördlich der Alpen, nehme ich mal an. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also.
Aber dann sag doch mal, was spricht für Mourinho? Sein Fußballstil kann es ja wohl nie sein.
Nee, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, das ist nur der persönliche Präferenz beim FC Bayern. Das ist, finde ich, wirklich keine realistische Option. Also, nee.
Hauptsache, Thomas ist ja wie ich alter Interista.
So ist es.
So, und um diesen Podcast schon abzuschließen, was sicher ist, Steffen Baumgart werden sie dem HSV nicht wegholen. Der wird womöglich beim HSV dann bleiben dürfen, um nächstes Jahr den nächsten Versuch zum Aufstieg dann in Angriff nehmen zu können.
Mal das gucken. Werden wir beobachten. Na? Thomas wird es beobachten für die Süddeutsche Zeitung. Pitt wird es natürlich beobachten im FIFA-Pitch-Newsletter. Sag mal, wenn Thomas ein Buch schreibt mit 101 Dingen, die ein Fußballfan wissen muss, wie viele Dinge sind denn im Newsletter drin, die ein Fußballfan wissen muss? 101, 102?
man muss immer nur wissen, dass der Podcast montags und donnerstags erscheint und deswegen von allen Zuhörern bitteschön geliked werden sollte, gefolgt werden sollte oder kommentiert. Aber auf jeden Fall sollte jemand irgendwie interagieren mit diesem Podcast, damit er größer und schöner und besser wird.
Genau, lobt uns, kritisiert uns, macht, was ihr wollt, aber redet mit uns, da freuen wir uns drüber. Wir reden auf jeden Fall dann am Montag wieder in der nächsten Ausgabe. Thomas Hörner von der SZ, vielen Dank dir für deinen Besuch.
Hat mich sehr gefreut, danke auch.
Danke, Thomas. Und wir sehen uns im Stadion und wenn er Sky bezahlt hat, kann Malte Asmus dann im Fernsehen das Spiel gucken.
Habe ich.
Tschüss, ciao, schönes Wochenende.
Tschüss. Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Wir von On The Pitch, der Sportpodcast, haben nun ein exklusives Interview mit Benedikt Eggeling, Ruderer aus dem Deutschlandachter, für euch.
Also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag.
Bei uns hat Benedikt nicht nur über seinen Alltag als Profi-Ruderer, sondern auch über die Olympia-Ambitionen des Paradeboots gesprochen.
Schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter, und verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier.
Das komplette Interview findet ihr bei On The Pitch im Podcatcher eures Vertrauens.